Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwendener, die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Ufuk Geçim
und Gültekin Alkoyak. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Turksat 3a, Turksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten unsere Programme, Thema des Tages, Köstliches aus dem Balkan und Streetfood Türkiye. Danach geht es mit Musik weiter.
Nachrichten.
Zwei starke Erdbeben haben Venezuela erschüttert und Gebäude in der Hauptstadt Caracas zum Einsturz gebracht. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des ersten Bebens mit 7,2 an, die des zweiten mit 7,5. Demnach waren die Beben zwei der weltweit stärksten des laufenden Jahres. Das Epizentrum des ersten Erdbebens am Mittwoch um 18.04 Uhr lag den Angaben zufolge 24 Kilometer östlich von San Felipe im Nordwesten des südamerikanischen Landes in einer Tiefe von 21,9 Kilometern. Das zweite Erdbeben ereignete sich nur wenige Kilometer weiter nördlich. Zwischen beiden Erschütterungen lagen laut USGS nur 39 Sekunden. Es wurden rund 30 Nachbeben registriert. Die Opferzahlen stiegen rapide, mindestens 235 Menschen seien ums Leben gekommen und mindestens 4.300 Menschen wurden verletzt, teilte Gesundheitsminister Carlos Alvarado am Donnerstagabend im staatlichen Fernsehen mit. In einer vorherigen Bilanz hatte Parlamentspräsident Jorge Rodriguez von mindestens 188 Todesopfern und 1.500 Verletzten gesprochen. Mehr als 200 weitere seien unter Trümmern eingeschlossen, Tausende wurden als vermisst gemeldet. Viele befürchteten, dass die Zahl der Toten noch steigen wird. Eine Modellrechnung der US-Erdbebenwarte legte nahe, dass die Opferzahl noch weiter steigt. USGS schätzt die Zahl der möglichen Todesopfer auf 10.000 bis 100.000.
Die USA und die Staaten des Golf-Kooperationsrats haben die Wiedereröffnung der Straße von Hormuz gefordert und betont, dass die freie Schifffahrt durch diese strategisch wichtige Wasserstraße weiterhin von entscheidender Bedeutung für die regionale und globale Sicherheit sei. Beide Seiten hoben die Wichtigkeit der Wiedereröffnung der Straße hervor und erklärten, dass die freie, bedingungslose und uneingeschränkte Schifffahrt einschließlich des Transitrechts gemäß internationalem Recht weiterhin von entscheidender Bedeutung für die regionale und globale Sicherheit sei. Die Minister betonten zudem die Notwendigkeit, die Dynamik und Einigkeit in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über ein dauerhaftes Ende der Feindseligkeiten aufrechtzuerhalten. Sie verwiesen auf das gemeinsame Ziel, Teheran daran zu hindern, jemals Atomwaffen zu entwickeln oder anderweitig zu erwerben.
Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj hat eigenen Angaben nach eine neue Geheimdienstoperation abgesegnet. Die Operation werde 40 Tage dauern und diene dazu, Russland zum Frieden zu zwingen, schrieb er auf sozialen Netzwerken nach einem Treffen mit dem Chef des Inlandsgeheimdienstes SBU, Yevgeny Kmara. Details nannte er nicht. Russland führt seit mehr als 4 Jahren Krieg in der Ukraine. Kiew wehrt sich nicht nur an der Front, sondern hat den Krieg inzwischen mit Drohnen in das Land des Aggressors zurückgetragen. Selenskyj bezeichnet die Schläge, die sich gegen Militär- und Rüstungsobjekte, aber auch Anlagen der Öl- und Gasindustrie richten, als Langstreckensanktionen. Für diese Operation sind oft verschiedene ukrainische Geheimdienste verantwortlich.
Die israelische Armee hat bekannt gegeben, im Südlibanon 6 Menschen getötet zu haben, bei denen es sich laut Hisbollah um Zivilisten handelte. Dies geschah im Zuge fortgesetzter Verstöße Tel Avivs gegen die von den USA vermittelte Waffenruhe. Die Hisbollah bezeichnete den israelischen Drohnenangriff auf Zivilisten im Südlibanon als eklatanten Verstoß gegen die Waffenruhe, obwohl sie sich selbst weiterhin zu dieser bekennt. Die Gruppe sprach von dem Angriff als dem zweiten gezielten Angriff der israelischen Armee auf libanesische Zivilisten innerhalb von 48 Stunden.
Die internationale Seeschifffahrtsorganisation IMO der Vereinten Nationen hat ihr Evakuierungsplan für über 11.000 Seeleute, die nach einem Angriff auf ein Frachtschiff in der Straße von Hormuz festsitzen, vorübergehend ausgesetzt. IMO-Generaldirektor Arsenio Dominguez erklärte, dass zwar bereits einige Schiffe evakuiert worden seien, die Organisation aber sicherstellen wolle, dass die notwendigen Sicherheitsgarantien weiterhin bestehen. Die britische Schifffahrtsbehörde UKMTO gab bekannt, dass ein Schiff 7,5 Seemeilen südöstlich des Hafens von Dahit im Oman von einer unbekannten Rakete getroffen wurde. Es wurden keine Opfer oder Verletzten gemeldet. Das Risikomanagementunternehmen Vanguard teilte mit, dass das unter singapurischer Flagge fahrende Frachtschiff Everlovely seine Fahrt durch die Straße trotz des Angriffs fortgesetzt habe. US-Medienberichten zufolge beschuldigten amerikanische Beamte den Iran des Angriffs. Die von Iran zur Verwaltung der Straße von Hormuz eingerichtete Behörde für die Straße von Hormuz erklärte, dass sie keine sichere Passage für Schiffe garantieren können, die von den festgelegten Routen abweichen. Die Organisation gab über ihr Social-Media-Account bekannt, dass der Schiffseigner, der Betreiber und der Kapitän für alle Folgen der Nutzung nicht genehmigter Routen verantwortlich gemacht werden. Hunderte Schiffe und tausende Seeleute sind seit Februar infolge der US-amerikanischen und israelischen Militäroperationen gegen den Iran im Persischen Golf gestrandet. Der am Dienstag mit der Wiedereröffnung der Straße von Hormuz verkündete Evakuierungsplan der Vereinten Nationen solle im Zusammenhang mit dem Iran, Oman und den USA und anderen Anrainerstaaten der Region durchgeführt werden.
NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat erklärt, das Bündnis werde auf dem Gipfeltreffen im Juli in der türkischen Hauptstadt Ankara neue Rüstungsaufträge im Wert von mehreren 10 Milliarden Dollar bekannt geben. Die Mitgliedstaaten wollen damit die Militärproduktion ausweiten und ihre kollektiven Sicherheitskapazitäten stärken. Der NATO-Chef betonte, der Gipfel in Ankara sei noch wichtiger als der letztjährige Gipfel in Den Haag und hob die Bedeutung der Erfüllung der Bündnisverpflichtungen hervor. Rutte sagte, der NATO-Gipfel am 7. und 8. Juli in Ankara biete die Gelegenheit, die Fortschritte beim Ausbau der verteidigungsindustriellen Zusammenarbeit und beim Ausbau der Produktionskapazitäten zu präsentieren. Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
In vielen Teilen Europas warnen Behörden angesichts von Rekordtemperaturen weiter vor den gesundheitlichen Gefahren der Hitze. Der Deutsche Wetterdienst veröffentlichte Warnungen vor extremer Hitze für den Westen und Südwesten Deutschlands. Dort werden für Freitag und Samstag Temperaturen von bis zu 41 Grad Celsius erwartet. Am Wochenende soll sich die starke Wärmebelastung auf ganz Deutschland ausbreiten. Vielerorts wurden Veranstaltungen wegen der Hitze abgesagt. Die Deutsche Bahn erwartet Störungen im Zugbetrieb und rät von Reisen ab. In den Niederlanden gab das Wetterinstitut KNMI für fast das gesamte Land die seltene rote Warnstufe heraus. Mit 38 Grad in Basel hat die Schweiz die höchste jemals im Monat Juni gemessene Temperatur verzeichnet. In Großbritannien meldete die nationale Wetterbehörde mit 36,4 Grad in der Grafschaft Somerset im Südwesten Englands einen neuen Rekord. Auch die Behörden in Frankreich reagierten mit weitreichenden Maßnahmen auf die Wetterlage. Premierminister Le Cornu aktivierte die höchste Stufe der Mobilisierung im Gesundheitswesen. Rund 13.500 Schulen blieben in Frankreich geschlossen und oder stellten auf Sonderpläne um. In mehreren Orten im Umland von Paris wird das Trinkwasser knapp. Die Bewohner von 9 Dörfern im Departement Val d'Oise sollen vorerst mit Plastikflaschen versorgt werden, hieß es. In mehreren Regionen Italiens wurde das Arbeiten im Freien während der heißesten Stunden des Tages verboten. Die Hitzewelle wird Meteorologen des Reuters Climate Monitor zufolge durch eine sogenannte Omega-Wetterlage verursacht. Dabei schließt ein Hochdruckgebiet, dessen Form dem griechischen Buchstaben Omega ähnelt, heiße Luft über einen längeren Zeitraum in einer Region ein.
Ein Palästinenser ist getötet worden, nachdem israelische Streitkräfte im nördlichen Gazastreifen das Feuer eröffnet hatten. Dies ist der jüngste gemeldete Verstoß gegen die Waffenruhe, die seit dem 10. Oktober 2025 gilt. Laut dem Gesundheitsministerium in Gaza wurden durch israelische Verstöße gegen die Waffenruhe bis Mittwoch 1029 Palästinenser getötet und 3249 weitere verletzt. Die Waffenruhe folgte auf 2 Jahre des israelischen Völkermords im Gazastreifen, der nach dem 7. Oktober 2023 begann.
62 Torschüsse hatte die türkische Fußballnationalmannschaft in den ersten beiden Spielen der WM 2026 und traf das Tor gegen die USA im letzten Gruppenspiel direkt der ersten Schluss hin. Real Madrid-Star Arda Güler ließ die türkischen Fans in der 10. Spielminute erstmals beim Turnier jubeln. Die Führung war es jedoch nicht, denn schon zuvor ging der Gastgeber durch Austin Trusty in Führung. Es entwickelte sich eine muntere Partie, in der es rund um die Halbzeitpause noch zweimal klingelte. Erst ging Türkei durch Orkun Kökçü in Führung, dann glichen die US-Amerikaner aus. Sebastian Berhalter traf zum 2:2. Der zweite Durchgang gehörte den bislang ungeschlagenen USA, zumindest bis zur Schlussphase. Ein Last-Minute-Tor sorgt für ein versöhnliches WM-Ende der türkischen Nationalmannschaft.
Meine Damen und Herren, von der Stimme von Türkei hörten Sie Nachrichten.
Da benim halimi bile sev dediğine ah yine 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 tüküreyim böyle talihime de sürün dediğine ah bile bile belki de bu son.
Meine Damen und Herren, vom Kurzwellensender Die Stimme von Türkei geht es musikalisch weiter. Sie hören's, der Uludağ mit Şımarık.
Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın bir arkamdan çok ağlarsın.
Hier ist die Stimme Türkiyes.
Türkiyes Suche nach Frieden in einer Zeit globaler Umwälzungen. Es war die heftigste Phase des Krieges in der Ukraine. Während sich die Politiker gegenseitig die Schuld gaben, warnten Experten vor einer drohenden globalen Ernährungskrise. Dann geschah in Istanbul eine Entwicklung, mit der viele nicht gerechnet hatten. Russische und ukrainische Vertreter kamen am selben Verhandlungstisch zusammen. Niemand erwartete, dass der Frieden über Nacht einkehren würde. Niemand sah voraus, dass die Waffen schweigen würden. Doch unter der Vermittlung von Türkei und den Vereinten Nationen wurde eine Vereinbarung zur Wiederaufnahme der Getreideexporte aus den ukrainischen Häfen erzielt, in denen Millionen Tonnen Getreide festsaßen. Dies war kein glanzvoller diplomatischer Sieg. Es gab keine Führer, die sich im Scheinwerferlicht der Kameras die Hände schüttelten, und keine großen Erklärungen, die die Welt über Nacht verändern könnten. Stattdessen war das Ergebnis weitaus greifbarer: der Zugang zu Nahrungsmitteln. Viele Familien in Afrika, im Nahen Osten und darüber hinaus, Menschen, die noch nie von den Istanbuler Gesprächen gehört hatten, konnten ihr Brot auf den Tisch bringen, weil die Diplomatie zu einer Zeit erfolgreich war, in der viele es für unmöglich hielten. Dieses Ereignis sagt viel über die Rolle von Türkei in der modernen Welt aus. Die Bemühungen von Türkei um den Friedensaufbau sind nicht von großen Gesten oder globalen ideologischen Kampagnen geprägt. Im Gegenteil. Sie basieren auf einem Verständnis von geduldiger Diplomatie, den Dialog aufrechtzuerhalten, wenn andere die Beziehungen abbrechen und Türen offen zu halten, die andere längst geschlossen haben. Im Süden des Landes liegt Syrien, das seit mehr als einem Jahrzehnt von den Schrecken des Krieges geplagt wird. Im Osten befinden sich der Irak und der Iran, jenseits des Schwarzen Meeres liegt Russland. Auf der anderen Seite der Ägäis befindet sich Griechenland. Darüber hinaus liegen der Balkan, der Kaukasus und das östliche Mittelmeer, Regionen, in denen ein dauerhafter Frieden nur selten erreicht werden konnte. Wenn in diesen Regionen Krisen ausbrechen, bleiben die Probleme vor Türkei nicht halt. Flüchtlinge erreichen die Grenzen von Türkei, Handelswege werden unterbrochen, Energieressourcen bedroht und Sicherheitsrisiken steigen. Die Geografie bestimmt nicht das Schicksal, aber sie prägt die Realitäten des täglichen Lebens. Aus diesem Grund haben die politischen Führer von Türkei die regionale Stabilität niemals nur als ein außenpolitisches Ziel betrachtet. Frieden bei den Nachbarn von Türkei ist nicht nur wünschenswert, sondern eine lebenswichtige Notwendigkeit. Diese Position verschafft Ankara zugleich einen einzigartigen Vorteil. Dank seiner NATO-Mitgliedschaft und seiner historischen, kulturellen sowie wirtschaftlichen Bindungen zu vielen Regionen verfügt Türkei über diplomatische Fähigkeiten, wie sie nur wenige Länder besitzen. Es kann Parteien zusammenbringen, die oft nicht einmal bereit sind, miteinander zu sprechen, und das ist keine geringe Leistung. Wenn es eine gemeinsame Linie in der Außenpolitik von Türkei gibt, dann ist es diese: Türkei hält den Dialog mit Akteuren aufrecht, mit denen andere oft die Interaktion verweigern. Während Ankara die territoriale Integrität der Ukraine unterstützt, hält es gleichzeitig die Kommunikationskanäle mit Moskau offen. Als wichtiger NATO-Verbündeter setzt Türkei seine Beziehung zu Russland fort. In verschiedenen Konflikten arbeitet es mit Regionen, Oppositionsgruppen, Regionalmächten und internationalen Organisationen zusammen. Kritiker von Türkei bezeichnen diesen Ansatz als inkonsistent oder als den Versuch, aus beiden Seiten Nutzen zu ziehen. Doch aus der Sicht eines Vermittlers ist diese Logik völlig klar. Wenn man sich weigert, mit einer Seite zu sprechen, kann man beide Seiten nicht dabei helfen, eine gemeinsame Basis zu finden. Friedensverhandlungen werden nicht nur unter Freunden geführt, sie finden zwischen Feinden statt. Dafür wird ein Vermittler benötigt, jemand, den beide Seiten zu akzeptieren bereit sind und dem sie im Idealfall vertrauen. Türkei hat oft versucht, diese Rolle zu übernehmen. Jenseits des Verhandlungstisches. Der Beitrag von Türkei zum Frieden reicht über die Diplomatie hinaus. Militärpersonal aus Türkei hat an mehr als 30 UN-Friedensmissionen teilgenommen. Bosnien, Kosovo und Somalia gehören zu den konkreten Beispielen für diesen Beitrag. In Somalia hat Türkei anstatt einen rein sicherheitsorientierten Ansatz zu verfolgen, Krankenhäuser gebaut, Infrastrukturprojekte gestartet und die humanitäre Hilfe ausgeweitet. Die Tatsache, dass der Botschafter von Türkei in Mogadischu sich dafür entschied, unter den Menschen zu leben, anstatt in einem gesicherten diplomatischen Komplex, bringt diese Philosophie auf den Punkt. Frieden ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg, sondern auch die Bereitschaft, präsent zu sein. In der Flüchtlingsfrage ist Türkei mit mehr als 3,6 Millionen registrierten Syrern sowie 100.000 aus Afghanistan, die im Irak und anderen Ländern zu einem der Länder geworden, die weltweit die meisten Flüchtlinge aufnehmen. Die Belastung für Schulen, Krankenhäuser und lokale Gemeinschaften war schwer. Die politischen Spannungen nahmen zu. Dennoch hielt Türkei seine Türen offen. Friedensdiskussionen konzentrieren sich meist auf Waffenstillstände und Gipfeltreffen. Frieden kann jedoch auch bedeuten, dass ein Kind im Klassenzimmer sitzt oder ein Flüchtling an der Grenze nicht abgewiesen wird. Dieser Ansatz von Türkei stellt eines der größten humanitären Engagements dafür, dass im 21. Jahrhundert von irgendeinem Staat eingegangen wurde. Die Friedenspolitik von Türkei. Der Beitrag von Türkei zum Frieden sollte an seinen Taten gemessen werden. Als weltweit Millionen Tonnen Getreide festsaßen und die Lebensmittelpreise stiegen, half Türkei, den Export dieses Getreides zu erleichtern. Als Millionen von Menschen keinen Ort mehr hatten, an den sie gehen konnten, bot Türkei ihnen Zuflucht. Wenn die Kommunikation zwischen den Kriegsparteien abriss, war Türkei oft eines der wenigen Länder, das den Kontakt zu beiden Seiten aufrechterhalten konnte. Nichts von all dem garantiert den Frieden. Kein Land besitzt diese Macht. Aber es spiegelt eine konsequente Entscheidung wider, den Dialog fortzusetzen, wenn Konfrontationen einfacher erscheint, Lasten zu schultern, die andere meiden und sich weiterhin zu engagieren, wo ein Rückzug leichter wäre. Frieden wird selten von Ländern gebaut, die versuchen, es jedem recht zu machen. Oft wird Frieden von denjenigen gebaut, die bereit sind, mit jedem zu sprechen. Dies ist die Rolle, die Türkei zu übernehmen versucht. Sie ist nicht perfekt, aber sie ist entschlossen. In einer Welt, in der Wettbewerb, Misstrauen und Krisen zunehmend bestimmt werden, werden Länder, die die Gräben zwischen Feinden überbrücken können, wichtiger denn je sein. Das vielleicht größte Erbe der Friedensbemühungen von Türkei liegt nicht in einem einzelnen Abkommen oder Gipfel, sondern in der weniger sichtbaren, aber lebenswichtigen Aufgabe, den Einsturz dieser Brücken zu verhindern. Meine Damen und Herren, heute haben wir Ihnen eine Zusammenstellung des Artikels präsentiert, den Emmet Imani für Theatre Russian vorbereitet hat. Auf Wiedersehen!
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen. We'll be right back.
Köstliches aus dem Balkan.
Manche Düfte bleiben nicht auf die Küche beschränkt. Sie verbreiten sich im Hof, erreichen das andere Ende der Straße, lassen Passanten innehalten und verkünden sofort die Botschaft: Heute versammeln sich irgendwo Menschen. Einer dieser Düfte ist der Duft des Lammbratens. Lammbraten ist kein Gericht für Stille. Er braucht einen Ort, Menschen, Feuer, Zeit und einen Anlass. In Bosnien wird er meist mit großen Zusammenkünften in Verbindung gebracht, also mit Feiertagen, Hochzeiten, Beschneidungen, Familienfesten, Abschieden und Gästen, die von weit her anreisten. Aber er ist auch unverzichtbar für Picknicks am Fluss, Berghütten und sommerliche Feste. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Köstliches aus dem Balkan mit dem Geschmack von Sevdalinka. Heute sprechen wir nicht nur über ein Gericht, sondern über ein ganzes Erlebnis, und zwar dem Lammbraten am Spieß. Die Wurzeln des Lammbratens liegen in einer Lebensweise, die eng mit der Tierhaltung verbunden ist. In Regionen, in denen die Menschen mit Schafen lebten, inmitten von Bergen, Hochebenen und jahreszeitlichen Festen, hatte Lammfleisch stets einen besonderen Stellenwert. Es wurde nicht täglich gegessen und galt daher als Symbol für besondere Anlässe. Auf dem Balkan, insbesondere in Bosnien, entwickelte sich die Tradition des Lammbratens am Spieß allmählich zu einem gemeinschaftlichen Erlebnis. Ein Feuer wird entzündet, ein Spieß aufgestellt, das Fleisch dreht sich langsam und die Menschen versammeln sich schon lange, bevor das Essen fertig ist. Denn Lammfleisch wird nicht nur zum Essen zubereitet, es wird zubereitet, um gemeinsam zu essen, sich zu unterhalten, sowie darauf zu warten und es zu teilen. Das macht es so besonders. Bei vielen Gerichten ist der wichtigste Moment das Servieren. Beim Lammbraten hingegen ist der gesamte Prozess wichtig, von der Vorbereitung über das Anzünden des Feuers bis hin zum ersten Stück, das dem Gast serviert wird. In Bosnien ist Lammbraten ein besonders wichtiger Bestandteil festlicher Mahlzeiten. Wenn eine große Familie zusammenkommt, steht der Lammbraten im Mittelpunkt des Tisches. Er wird mit Fladenbrot, Pitabrot, Kartoffeln, Zwiebeln, Salat und Sahne oder Joghurt serviert. Viele Beilagen sind überflüssig, der wahre Geschmack liegt im Fleisch, dem Salz und der Hitze. Bei Hochzeitsfeiern und großen Familienfesten hat Lamm fast schon zeremonielle Bedeutung. Das Erscheinen des Lammbratens auf dem Tisch ist ein Zeichen von Fülle und Wertschätzung für den Gast. In manchen Regionen wird er auch zu Beschneidungen, Geburten, zur Heimkehr von weit her oder nach dem Abschluss einer wichtigen Aufgabe zubereitet. Doch Lammbraten ist nicht nur für formelle Anlässe reserviert. Er gehört auch zum Picknicken dazu. An Berghängen, an Flussufern oder in Dorfhäusern trinken die Menschen Kaffee, unterhalten sich, Kinder spielen und Salate werden zubereitet, während die Spieße stundenlang brutzeln. An solchen Tagen vergeht die Zeit nicht nach der Uhr, sondern nach dem Feuer. Zuerst lässt man die Glut ruhen, dann bräunt man die Haut, dann wird das Fleisch zart. Eine Geschichte aus Travnik und Umgebung erklärt gut, wie viel Bedeutung dem Grillen beigemessen wurde. Bei einem Familienpicknick erhält ein junger Verwandter zum ersten Mal die Aufgabe, am Spieß zu stehen. Er ist stolz, aber ungeduldig. Ein paar Minuten fragt er: Ist es in Ordnung? Der alte Onkel, der seit Jahren für das Grillen bekannt ist, blickt auf das Fleisch und sagt nur: Er hat noch nicht gesprochen. Der junge Mann kann es nicht verstehen. Wie spricht das Fleisch? Nach einer Weile beginnt die Haut leicht zu brutzeln, das Fett tropft auf die Glut und der Geruch breitet sich im gesamten Picknickbereich aus. Der Onkel sagt dann, jetzt hat er begonnen zu sprechen. Aber er spricht noch nicht mit uns, sondern mit dem Feuer. Wenn das Fleisch seine schöne Farbe bekommt, sich leicht lösen lässt und die Haut knusprig wird, nickt der Onkel und sagt, jetzt kann er zum Volk. Von diesem Tag an lernte der junge Mann, dass Grillen nicht nur eine Frage des Beobachtens ist. Man hört, riecht und beobachtet es. Die Grundzutaten für einen guten Lammbraten sind junges Lammfleisch, Salz, je nach Wunsch etwas Öl oder Butter, Knoblauch, Rosmarin oder andere Gewürze und ein gutes Feuer. In der traditionellen bosnischen Zubereitung sind die Gewürze meist recht einfach. Am wichtigsten ist das Salz. Ist das Fleisch gut, braucht es keine starken Aromen. Das Salz wird vorsichtig aufgetragen und besonders in die dickeren Stellen eingerieben. Manche salzen das Fleisch Stunden vorher, andere erst kurz vor dem Braten. Soll das Lamm im Ganzen am Spieß gegrillt werden, wird es gut befestigt, damit es beim Drehen nicht wackelt und sein Gewicht gleichmäßig verteilt ist. Der Spieß wird neben die Glut gelegt, nicht direkt über die Flamme. Die Flamme kann die Außenseite verbrennen, das Innere aber roh lassen. Gute Glut sollte ruhig, stark und gleichmäßig brennen. Das Grillen dauert lange, oft mehrere Stunden. Währenddessen dreht sich der Spieß langsam. Das Fett schmilzt, tropft auf das Fleisch und hält es saftig. Die Haut wird mit der Zeit dunkler und knusprig. Manche übergießen das Fleisch während des Grillens gelegentlich mit seinem eigenen Fett, Salzlage oder Brühe. Dies variiert je nach Region und Familientradition. Wichtig ist, dass das Fleisch nicht austrocknet und die Hitze gleichmäßig verteilt wird. Zum Braten von Lammfleisch verwendet man üblicherweise die Keule, die Schulter oder die Rippen. Das Fleisch wird gesalzen, in eine Form gelegt, mit etwas Wasser oder Öl beträufelt und zunächst zugedeckt, langsam gegrillt. Anschließend wird der Deckel abgenommen, damit es schön bräunt. Oft werden Kartoffeln mitgebraten, sie werden zu einem besonderen Bestandteil des Gerichts, dass sie den Fleischsaft aufnehmen. Gutes Lammfleisch sollte zart sein, aber nicht zerfallen. Es sollte ein feuriges Aroma haben, aber nicht verbrannt schmecken. Die Haut sollte knusprig und das Innere saftig sein. Beim Anschneiden sollte sich das Fleisch leicht trennen lassen, aber seine Textur behalten. Lammbraten wird üblicherweise mit einfachen Beilagen serviert. Brot, Zwiebeln, Tomaten, Krautsalat, Kartoffeln, Joghurt oder Ayran. Diese Schlichtheit passt am besten zum Braten. Dieses Gericht verlangt einen gedeckten Tisch und geselligen Beisammensein. In Bosnien hat jeder sein Lieblingsstück. Manche bevorzugen die Rippen, manche die Schulter, manche die knusprige Haut. Kinder greifen meist zuerst nach den in der Brühe eingeweichten Kartoffeln und dem Brot. Die Erwachsenen hingegen begutachten still den Braten. Und wenn jemand sagt, gut durchgebraten, dann ist das ein großes Kompliment. Es bedeutet, dass der Gastgeber hervorragende Arbeit geleistet hat. Lammbraten ist mehr als nur ein Gericht, darum hat sich eine ganze Tradition entwickelt. Alles beginnt mit der Planung. Wer bringt das Fleisch, wer macht das Feuer an, wer wendet die Spieße, wer bereitet den Salat zu, wer deckt den Tisch? Schon vor dem ersten Bissen verbringen die Menschen Zeit miteinander. Vielleicht ist das der Grund, warum man sich an Lammbraten immer zusammen mit dem Ort erinnert. Man sagt nicht einfach, wir haben Lammbrat gegessen. Man fragt, weißt du noch das Picknick? Oder weißt du noch, wie lecker das Lamm an dem Feiertag war? Denn Lammbraten ist nicht nur ein Essen, sondern man erinnert sich an Berge, Hof, Schatten, Holztisch, die Unterhaltung und den Duft des Rauchs. Meine Damen und Herren, heute haben wir über ein Gericht gesprochen, das Feuer, Zeit und Menschen in der Küche vereint, ganz im Sinne von Sevdalinka. Ein Gericht, das nicht nur den Hunger stillt, sondern auch Menschen zusammenbringt. Guten Appetit und auf Wiederhören.
Köstliches aus dem Balkan.
Die Stimme Türkiyes. Wir senden in die Welt.
Çocukluk rüyanda, el ele okul yolunda, aniden başlayan ilk gül macerasında. Aşkıma inanmayıp akan gözyaşımda, görecek, göreceksin kendini o aldatan aynada beni ve ölümsüz sevgimi. Her genç kızın hülyasında sevgi inkar eden bu bencil felankar dünyada, köşesine büzülmüş hayattan korkanlar da, görecek, göreceksin kendini o kırılan aynada.
Street Food Türkiye.
Heute möchten wir Ihnen eine Delikatesse vorstellen, den Sie zum Genuss essen sollten. Beim Verzehr werden Sie sich wie im siebten Himmel fühlen. Aber kurz danach kann Sie auch Reue überkommen. Wie Sie vielleicht schon erraten haben, handelt es sich um eine Süßspeise. In unserer Programmreihe Street Foods Türkiye stellen wir leckere Mahlzeiten für unterwegs, Made in Türkiye, vor. Auf der heutigen Speisekarte das Süßgebäck Lokma. Süßigkeiten und Desserts, das Sinnbild für den ständigen Kampf mit sich selbst. Die ständige Frage nach dem Essen oder lieber sein lassen. Schon der Gedanke, etwas Süßes zu essen, macht uns glücklich und tatsächlich verwöhnen wir uns mit Desserts, gönnen uns etwas Süßes als Belohnung. Wenn wir zuckerhaltige Produkte zu uns nehmen, schüttet unser Gehirn Dopamin aus und wir fühlen uns besser.
Auch wenn es ungesund ist und wir wissen, dass wir zunehmen werden, können wir der süßen Versuchung manchmal nicht widerstehen. Das Lokma-Dessert ist wohl eine der schönsten Formen dieser Versuchung. Bei dem Genuss eines Lokmas werden Sie verstehen, was damit gemeint ist. Aber was genau ist die Süßspeise Lokma eigentlich? Lokma sind kleine Teigbällchen, die in Zuckersirup getränkt werden. Zuerst wird der Teig zubereitet. Dafür wird Weißmehl, Hefe, Wasser und Salz gut durchgeknetet. Dann werden walnussgroße Teigbällchen im heißen Öl frittiert. Anschließend werden diese in den zuvor zubereiteten Sirup getaucht und herausgenommen. Der Sirup besteht aus einer Mischung aus Zucker und Wasser. Lokmas, die in der Regel kugelförmig sind, werden Sarai-Lokmasse, zu Deutsch Palastlokma genannt. Es gibt auch Lokmas mit einem Loch in der Mitte. Diese ähneln optisch einem Mini-Donut und sind unter dem Namen Izmir-Lokma, zu Deutsch Lokmas aus Izmir, bekannt. Und tada! Das Lokma ist zum Servieren bereit. Nun wollen wir Näheres zur Geschichte der mit Zuckersirup zubereiteten Süßspeise und insbesondere des Lokma-Desserts erzählen. Der Ursprung des Wortes Lokma liegt im Arabischen. Es leitet sich vom arabischen Wort Lukma ab und bedeutet Happen. Die erste schriftliche Überlieferung stammt aus dem 13. Jahrhundert und wurde vom arabischen Denker Abdul Latif al-Baghdadi verfasst. Er nannte es Kadlokma, zu Deutsch der Lokma des Kadis. Im Osmanischen Reich tauchten die Süßspeisen mit Sirup in schriftlichen Quellen ab dem 15. Jahrhundert auf. Das Lokma-Dessert ist eines der ersten Beispiele. Allerdings war der aus Rohrzucker gewonnene Zucker zu jener Zeit ein teures Gut. Es war nur in Palästen oder an privilegierten Tischen vorhanden. Das war auch im Osmanischen Reich nicht anders. Nur zu besonderen Anlässen wie Festen, Hochzeiten und Beschneidigungen konnte das Volk süße Speisen genießen. Das änderte sich natürlich im Laufe der Zeit und mit der Verbreitung von Zucker. Das einst nur an den Tischen der Paläste verzehrte Lokma war im 19. Jahrhundert in Kochbüchern zu finden und nach wurde es auch als Straßensnack angeboten. Die Verkäufer dieser Süßspeise werden Lokmac genannt. Das Lokma ist neben Türkei und der arabischen Welt auch in Griechenland bekannt. Aber dieser einzigartige Imbiss hat noch mehr zu bieten. Das Lokma steht zugleich für Solidarität und moralische Unterstützung. Wie das, fragen Sie sich? Hier die Antwort. Zu besonderen Anlässen kann eine Person, Familie oder Organisation das Lokma auf der Straße anfertigen und verteilen lassen. Der Anlass kann ein trauriges Ereignis wie eine Beerdigung oder das Mevlid-Gebet am 40. Todestag eines geliebten Menschen sein. Aber es kann auch ein freudiges Ereignis wie eine neue Arbeit oder eine Hochzeit sein. Darüber hinaus kann das Lokma-Dessert an besonderen religiösen Tagen verteilt werden. Das Ziel ist, die Trauer oder die Freude zu teilen und Gutes zu tun. Die Lokmas werden an Bekannte, Freunde und Passanten verteilt, die gerade vorbeiziehen. Auf diese Weise werden sie um Segen gebeten. Was halten Sie davon, nun endlich einen Lokmacı aufzusuchen? Der traditionelle Lokma-Verkäufer ist meistens mit einem mobilen Wagen unterwegs. Vor allem im Sommer sind Verkäufer an Urlaubsorten anzutreffen. Sie können sich eine Portion in gewünschter Größe aussuchen. In der Regel besteht die kleinste Portion aus 10 Lokmas. Auf Wunsch können Sie Zimt auf Ihre Lokmas streuen lassen. Anschließend kommen ein paar Zahnstocher für den einfacheren Verzehr in die Lokmas hinein. Jetzt können Sie Ihre Lokmas genüsslich in den Mund führen. Noch ein kleiner Hinweis. Sollten Sie Ihre Lokmas alleine essen, dann reichen 10 Stück vollkommen aus. Aber wenn Sie sie mit einem Freund teilen wollen, niemals. Seien Sie sich da sicher. In jüngster Zeit sind die Lokmas der neuen Generation besonders gefragt. Diese Lokbar-Verkäufer besitzen im Allgemeinen einen eigenen Laden und ähneln den Waffelläden der Neuzeit. Die Teigbällchen werden in traditioneller Form hergestellt, aber anschließend mit verschiedenen Cremes gefüllt und mit Soßen aller Art übergossen. Außerdem werden sie mit verschiedenen Zutaten wie Streusel dekoriert. Wir empfehlen Ihnen, beide Varianten auszuprobieren. Aber das Lokma-Dessert, das von der Vergangenheit bis in die Gegenwart überdauert hat, ist die traditionelle Form. Jetzt haben wir uns eine süße Versuchung verdient. Was meinen Sie?
Street Food Türkiye.
Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Tarifte edemiyorum aşkı size. Tanrı'dan bir ceza. Sorma, sorma, elimde değil ki çare yok aşka. Sorma, sorma, elimde değil ki çare yok aşkta. Bu şehre sonbahar geldi, pembe yapraklar. Konuşmasam bile beni anlar bütün ağaçlar. Süzüldü içimde saklı kalan yıllar. Bir tek ama bir tek sen. Kalan yıllar bir tek ama bir tek sen oradasın.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Ufuk Geçim moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Yer Türkiye'nin Ses Radyosu. Gepleyer Türkiye'nin Ses Radyosu'yu.